So, auch einen schönen guten Morgen von mir. Das letzte Mal, dass ich euch in diesem Jahr begrüße, wie Thomas schon so schön gesagt hat. Ja, ich würde gerne erst beten. Ich darf heute die Predigt bringen. Mein Name ist Angelika Trümber und Herr, wir legen dir dein Wort und das, was gesagt wird, nach wie vor in deine Hände, denn du sagst, du gibst es uns und es kommt nicht leer zu dir zurück. Und das erwarte ich heute Morgen auch, dass Frucht daraus erwächst aus dieser Predigt, dass Erkenntnis kommt für jeden, der zuhört, egal ob hier live oder am Livestream oder später auf irgendeiner CD. Lass dein Wort einfach gültig sein. Lass die Wahrheit, die heute Morgen hier rüberkommt, lass sie beständig bleiben in den Herzen und eine neue Ausrichtung für jedes einzelne Leben bringen, Herr. Dafür danke ich dir. Ja, meine Predigt heißt ja, gestalte dein Morgen. Nun, da kann man sich ja sehr viel drunter vorstellen, aber es hat einen ganz bestimmten Sinn, diese Predigt. Denn wie kannst du dein Leben von morgen heute schon beeinflussen? Wisst ihr, die Antwort liegt in unseren Gedanken und ich habe dieses Buch als Grundlage, oder sagen wir mal so, ich habe aus diesem Buch eine Wahrheit herausgezogen, die eigentlich jeder Christ kennen sollte. Ich denke, auch da ist viel Unwissenheit und wir können uns nicht verändern, wenn wir nicht wissen, wo etwas falsch ist bei uns, richtig? Wir müssen erst Erkenntnis durch den Heiligen Geist bekommen, was können wir erneuern, was können wir tun. Und das ist das Ziel dieser Predigt. Ja, Frau Dr. Caroline Leaf, noch für die, die mich nicht sehen können, hat ein Buch geschrieben, das heißt, wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Sie zeigt uns in diesem Buch ganz klar und eindeutig und in den Erkenntnissen, die sie gewonnen hat, wie unsere Gedanken, unsere Gefühle und unseren Körper beeinflussen. Und zwar erklärt sie das anhand der neuesten Erkenntnisse, die man in dieser Wissenschaft überhaupt hat. Ja, diese Gehirnforschung ist schon sehr, sehr weit vorgeschritten und wir können vieles daraus entnehmen. Aber das Allerschönste, was mir am besten gefallen hat, war, dass alles, was hier drin steht, mit der Schrift in Übereinstimmung ist. Sonst würde ich nicht hier stehen und würde dieses Buch gebrauchen. Kann man das vielleicht ein bisschen niedriger hier machen? Hallo, kannst du mir das ein bisschen niedriger machen? Mir rutscht nämlich immer mein Blatt hier weg. Dass es ein bisschen flacher ist, nicht ganz, aber etwas. Ja, so, wunderbar, danke Thomas. Dankeschön. Ja. Sie hat nämlich erkannt, dass unser Verstand erneuert werden kann. Dass giftige Gedanken und Gefühle, die sich da über Jahrzehnte oft angesammelt haben, dass wir sie hinaus transportieren können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind in der Lage, unser Gehirn wieder neu zu gestalten. Und das ist der Sinn und das ist der Inhalt dieser Predigt. Und wie wir das tun können, werdet ihr ein bisschen erfahren. Was für Blockaden da drin sein können, werdet ihr auch erkennen. Denn wenn wir, Erkenntnis ist wichtig, wenn wir das erstmal erkannt haben, was toxische, giftige Gedanken sind, dann sind wir auch in der Lage, sie zu neutralisieren. Vor allen Dingen diese Auswirkungen, die sie auf unseren Körper haben, können wir neutralisieren, außer Kraft setzen. Das hat wirklich zur Folge, dass unsere Gedanken alle Bereiche von Gesundheit, Beziehung, Erfolg und was alles noch da hineinpasst, verbessern oder wiederherstellen. Wenn ein Gedanke toxisch wird und toxisch heißt giftig, das werde ich des Öfteren sagen, damit sich das auch einprägt. Wenn ein Gedanke giftig wird, dann kann er zu einer körperlichen, emotionalen und geistlichen Gefahr werden. Und das ist ganz übel. Unsere Gedanken sind aktiv. Sie wachsen, sie verändern sich. Sie beeinflussen jede Entscheidung, jedes Wort und auch jede Handlung. Aber was ganz wichtig ist, auch jede körperliche Reaktion. Versteht ihr? Und einen Körper haben wir ja alle. Und der soll ja gut reagieren. Der soll gesund sein. Richtig? Gut. Jeder unserer Gedanken verändert also unser Gehirn und unseren Körper, entweder zum Guten oder zum Schlechten hin. Ich werde euch ein paar Passagen aus diesem Buch vorlesen, damit die Predigt nicht zu lange wird. Frau Leaf sagt hier, es gibt 12 Arten von toxischen Gedanken. Sie nennt die eine zerstörerische Rotte, das dreckige Dutzend. Und die in unserem Verstand und unserem Körper so schädlich wie Gift wirken können. Toxische Gedanken schleichen sich nicht erst infolge eines Missbrauchs oder eines besonders schrecklichen Traumas in unseren Verstand ein. Nein, toxische, giftige Gedanken beeinflussen Menschen in allen Altersstufen, in allen Teilen der Welt und zwar an jedem Tag. Selbst die kleinste Verärgerung, und mag sie noch so unbedeutend erscheinen, kann toxisch werden. Und wisst ihr, wir haben oft einen Alltag, der von kleinen Ärgernissen durchzogen ist. Egal ob zu Hause, im Beruf, in der Schule, wo auch immer. Wenn ihr da mal Acht gebt drauf, wie oft ihr euch so leise ärgert, dann kommt da ganz schön ein bisschen was zusammen. Und diese Gedanken, sagt sie, müssen ausgekehrt werden, raus aus unserem Kopf. Und wir werden das schaffen, dass wir sie erst gar nicht mehr hineinlassen. Das sollte das Ziel sein. Die Bereiche, die von toxischen Gedanken angegriffen werden, sie listet das auf, sie nennt sie, das dreckige Dutzend sind Gefühle, Worte, Entscheidungen, Träume, Samen, Glaube, Liebe, Berührungen, Ernst, Gesundheit und Zeitplanung. Und wenn in dieser Form, das hat nicht jeder immer alles, ja, aber das eine oder das andere trifft vielleicht dich oder dich, ihr werdet es wissen. Denn diese Gedanken wirken sich in Form von Stress auf uns aus. Und es wird eine extreme Belastung werden für unseren Körper. Das kann sich bemerkbar machen, zum Beispiel, dass man plötzlich Gedächtnislücken hat. Es geht hin bis zur psychischen Störung, tut das Immunsystem schwächen, gibt Herzprobleme und Verdauungsstörungen und. Ihr seht also, dieser Stress fächert sich sehr breit in unserem Körper. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass bis zu 80% der physischen, emotionalen und psychischen Erkrankungen unserer Zeit als direktes Resultat unseres Gedankenlebens angesehen wird. Wisst ihr? Und ich denke, hier ist ein ganz großer Bereich der Unwissenheit vorhanden. Es ist so. Was ich nicht sehe, bekämpfe ich nicht. Was ich nicht erkannt habe, kann ich nicht außer Kraft setzen. Richtig? Ja. Genau. Und die gute Nachricht aber ist, dass dieser Kreislauf von negativen, giftigen Gedanken durchbrochen werden kann. Und dann gibt es eine neue Wendung in euer Leben hinein. Es wird alles neu werden. Jesus sagt ja, er macht alles neu. Aber er braucht dazu oft auch unsere Entscheidungen. Über unseren Willen hinaus wird er nicht gehen. Das tut er nicht. Sondern er sagt, Angelika, du hast etwas erkannt. Tust du es oder tust du es nicht? Meine Verantwortung, nicht seine. Und wenn ihr ein Ja dazu gebe, zu dem, was er eigentlich will, dass ich tun soll, wird er sofort an meiner Seite sein und wird mir helfen. Aber wie gesagt, die meisten Menschen, das glaube ich fest, haben davon noch nichts gehört. Fakt ist, wir haben ein unglaubliches Gehirn, das ist mit fassbaren, echten Gedanken gefüllt. Man kann sie greifen. Es ist nichts, was irgendwo in den Sphären angesiedelt ist, sondern wir können diese, unsere Gedanken, kontrollieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie unterscheiden sich denn toxische Gedanken von gesunden Gedanken? Ich meine, die gibt es ja dann auch. Wenn es giftige gibt, gibt es auch ungiftige. Ja? Ihr erkennt toxische Gedanken daran, dass sie negative und angstvolle Gefühle bei euch auslösen. Das ist schon ein Warnpunkt, wenn man das registriert in seinem Leben, dass es so ist. Dann wisst ihr sofort, wo hier etwas nicht in Ordnung ist, wo ihr angegriffen werdet. Und diese Gefühle, diese negativen wiederum, sind dafür verantwortlich, dass biochemische Substanzen produziert werden, die unseren Körper in Stress versetzen. Wisst ihr, Stress hat viele Gesichter. Es gibt 3 Arten von Stress. Da kann ich leider nicht drauf eingehen, aber kauft euch das Buch, könnt ihr es nachlesen. Ich empfehle es euch wirklich. Und das Schlimme daran ist, dass das Ganze in unserem Verstand und in unseren Körperzellen gespeichert wird. Jeder negative Gedanke, den ihr denkt, den ihr zulasst, in den ihr euch hineinbegebt, in den ihr euch, manchmal wälzt man sich in solchen Gedanken, so, wie ein Schweinchen im Dreck. Entschuldigt, wenn ich so drastisch bin, aber ich weiß es von mir, dass ich das früher auch getan habe. Und man hat immer bessere Argumente, man wird immer aufgeregter und man durchlebt diese ganze Situation nochmal. Aber kommen wir nachher nochmal kurz darauf zurück. Wir lesen nochmal kurz einen kleinen Absatz. Wenn wir anfangen zu begreifen, wie ein Gedanke unsere Gefühle und unseren Körper formt und beeinflusst, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können zulassen, dass unsere Gedanken toxisch und giftig werden. Oder wir können unseren negativen Gedanken das Gift entziehen, wodurch wiederum unsere emotionale Stabilität verbessert wird und sogar unsere körperliche Gesundheit wiederhergestellt wird. Dazu gibt es eine Bibelstelle. Die ist genauso deutlich und drastisch. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleibt. 5. Mose 30. Klare Aussage. Wir wählen. Er hat uns zwar berufen und auch dafür gesorgt, dass wir von neuem geboren werden, aber wir wählen trotzdem. Innerhalb dessen, was uns zur Verfügung steht, haben wir immer wieder erneut eine Wahl. Was wählen wir denn? Bitte, was lasst wir denn zu? Womit beschäftigt ihr euch denn in Gedanken? So viele Gedanken sind so unnütz. Sie bräuchten nicht gedacht zu werden. Sie bringen uns oftmals nur in eine Spirale, die nach unten führt. Wisst ihr, das, was wir zulassen, das werden wir auch haben. Wenn du dein Leben aus dieser Sicht heraus mal betrachtest, was hast du? Kannst du feststellen, dass vielleicht negative Gedanken, negatives Gut in deinem Kopf dafür verantwortlich sind? Das sind ganz neue Erkenntnisse und die sind kostbar, wenn es so ist. Da braucht ihr euch nicht mehr zu schämen. Ja, wir sind ein ganzes Leben lang den Einflüssen unserer Gedanken ausgesetzt. Und das ist uns oft überhaupt nicht bewusst, nicht gewesen und auch vielleicht jetzt zur Zeit noch nicht ganz so bewusst, was es für einen Einfluss hat. Ist ja. Ich glaube nicht, dass hier jemand sitzt, der noch keine schwierige Zeit hatte. Egal wie sie aussah, ob Krankheit, ob Nöte verschiedener Art. Habt ihr das schon jemals mit euren Gedanken in Verbindung gebracht? Also ich muss sagen, ich habe das, bevor ich das Buch gelesen habe, nicht getan. Die Gedanken, was ganz normal ist, da habe ich nie drüber nachgedacht, was meine Gedanken eventuell für meinen Körper, für mein Leben überhaupt bedeuten können. Aber ich habe das drastisch erlebt. Und damit ihr versteht, was damit so gemeint ist, erzähle ich euch aus meinem Leben jetzt etwas. Eine kleine Geschichte. Mein Mann hatte vor vielen Jahren einen Aortabruch. Viele aus der Gemeinde wissen das. Man kann das auch als Zeugnis auf YouTube sehen. Das ist ein tolles Zeugnis, was Gott da gemacht hat. Wirklich unfassbar, heute noch für uns oft. Und wir waren alle froh, dass er wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er kam wieder nach Hause, er war ganz abgemagert, er war ganz nur die Hälfte von dem, was er früher war. Aber er war gesund, er war wieder hergestellt und das andere, das konnte man ihm wieder anfuttern und antrainieren und so weiter und so fort. Er kam zur Pflege nach Hause und es hieß, er darf sich nicht aufregen, er soll viel Ruhe haben und Besinnung und so weiter. Nun, die haben wir ihm auch gegeben, bis auf einen Tag, an dem einer meiner Pflegesöhne da anderer Meinung war. Ich war in der Küche und wir hatten eine große Duschreiche zum Wohnzimmer. Und er ging zum Vater ins Wohnzimmer und er fing mit ihm eine Diskussion an. Im Anfang hat mein Mann noch Antwort gegeben, dann merkte ich auf einmal, er gab keine Antwort mehr. Er war so provozierend, er war so ungezogen, frech würde man sagen. Er hat den Vater so herausgefordert, vollkommen grundlos und ohne eine Basis eigentlich dafür zu sehen oder zu haben. Bei mir stieg der Pegel ganz langsam. Als er hier oben angekommen war, bin ich ins Wohnzimmer, habe ihn am Arm genommen, bin mit ihm in den Flur gegangen. Und der Flur war zwei Zimmer weiter weg, sodass mein Mann nicht hörte. Ich stellte ihn dort zur Rede. Ich war auch laut. Und er hatte keine Einsicht. Das hat mich natürlich noch mehr geärgert. Er gab auch mir ungehörige Antworten, was er sonst eigentlich gar nicht machte. Er war respektlos bis zum geht nicht mehr. Ich kannte ihn gar nicht mehr. Aber es hat mich immer noch mehr auf Touren gebracht. Und dann macht es auf einmal Batsch. Wir haben ein Herzkasper. Ich sag's immer, ein Herzkasper. Was es wirklich war, weiß ich bis heute nicht. Ich fiel an die Wand und er sah die Chance, er lief schnell hoch, weg von der Mama. Und ich sackte an dieser Wand langsam runter, bis ich am Boden lag und habe gedacht, so, das war's jetzt, du stirbst. Ich habe wirklich den Tod förmlich gespürt. Ich lag dann eine längere Weile auf diesem Boden und habe gedacht, hoffentlich muss mein Mann nicht auf die Toilette, denn er hätte an mir vorbeigemusst, wenn er mich da hätte liegen sehen, hätte er sich fürchterlich aufgeregt. Und genau das wollte ich ja verhindern. Und ich stand dann langsam wieder, erhob mich. Aber es waren Herzschmerzen. Und ab der Taille nach oben war mein ganzer Körper, der ganze Körper, wirklich, das ganze obere Teil, war nur schmerzhaft, krank. Es war, ich kann das nicht beschreiben, weil es dafür einfach keine Worte gibt. Schlimmer Zustand, schlimmer Zustand. Und jede Bewegung, die ich machte, wenn ich mich erhob und dann auf die Beine kam, dann fing das wieder alles an mit dem Herz. Das ging bis über den Kopf hinaus. Ich dachte, das Herz springt mir aus der Brust. Das schlimmste Zustand körperlich gesehen, den ich je hatte. Und ich wusste aber im selben Augenblick, ich habe natürlich sofort angefangen zu beten, klar. Was will man sonst dann auch da machen? Es war niemand da, der mir hätte helfen können. Aber ich wusste eines. Ich war schuld an diesem Zustand. Ich hatte zugelassen, dass ich aufgeregte, negative Zorn- und Wutgedanken hatte. Das war mir sofort klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Dieser Zustand hielt sich fast ein halbes Jahr. Das heißt, ich hatte das, ging bis auf einen gewissen Level zurück, aber es war so, dass ich noch meine Arbeit machen konnte, aber dass ich ständig spürte. Und ob ich ein bisschen zu schnell war oder mich zu schnell erhob oder beim Einkaufen musste ich ein kleines Stückchen Berg hochgehen, dann fing dieses Ganze wieder an, dann musste ich wer weiß wie lange stehen bleiben. Ich habe immer gedacht, die Leute, die an mir vorbeigingen, Mensch, denen geht's gut, die haben das alles gar nicht. Dann nach ein paar Wochen, Monaten ging mein Mann wieder arbeiten. Er hatte eine Nachtarbeit und wenn er abends ging, habe ich immer gedacht, wird er mich morgens überhaupt noch lebend finden? Der Tod stand mir permanent vor Augen, ja, weil ich das dauernd spürte. Wisst ihr, manchmal hört ein Schmerz auch mal auf, aber das hörte nicht auf. Das war so permanent da und so schlimm für mich, dass ich fast ein halbes Jahr gedauert, habe ich mich in meinen Gebetssessel gesetzt und habe gesagt, so Gott, denn da kommen ja die Gedanken, du denkst, was passiert, wenn du stirbst? Was wird mit den Kindern? Die tun die dann in andere Familien, das geht doch nicht. Was wird mit meinem Mann, wie wird er fertig dann noch? Kopfkino, ja, ungutes Kopfkino. Gedanken, die mich gefangen hielten in dieser Todesangst. Na, wie gesagt, ich habe mich dann in meinen Gebetssessel gesetzt eines Tages und ich war es leid. Ich hatte vor dem Tod eigentlich keine Angst, sondern nur vor den Auswirkungen, die das hier auf Erden für meine Familie haben würde. Ich habe gesagt, Herr, ich mag nicht mehr. Entweder du holst mich jetzt nach Hause, dann ist das okay. Dann wirst du auch für alles andere sorgen. Oder du bringst mir die Heilung, die ich brauche. Du stellst mich absolut wieder her. So kann und so will ich nicht mehr weiterleben. Wenn etwas zwischen dir und mir steht, dann zeig es mir einfach. Ich hatte natürlich auch da alles abgesucht und habe nichts gefunden. Aber es kann ja was Verborgenes sein, das weiß man ja nie. Tja, Gott hat mein Gebet erhört. Da ich noch lebe, könnt ihr euch denken, wie. Ich sah vor mir eine große schwarze Wand, plötzlich war eine riesengroße schwarze Wand vor mir. Ups, habe ich gedacht, was ist das dann? Ich habe gedacht, Herr, damit kann ich nichts anfangen, was ist das? Und dann kam nur ein Wort in meinen Kopf, Tod. Da wusste ich, was damit gemeint war. Ich hatte dieses ganze halbe Jahr nur den Tod vor Augen. Ich habe viel gebetet. Oh, denkt nicht, ich hätte nicht gebetet. Jede freie Minute saß ich in meinem Sessel und habe gebetet und Bibelstellen proklamiert und alles. Aber das hat keine Wirkung, wenn wir nicht den Blick dabei auch auf Jesus richten. Versteht ihr? Ja. Mir war der Tod vor Augen. Er war mir so präsent, so ich kann es gar nicht beschreiben. Er war ununterbrochen vor mir, neben mir, hinter mir. Auch beim Beten. Dann habe ich gesagt, gut Gott, das langt. Mehr musst du mir gar nicht zeigen. Ah nee, dann wurden von hinten noch so drei kleine Löcher in diese schwarze Wand gestochen. Wie mit so einer Stecknadel, winzige kleine Löcher, keine großen. Und da kam gleißendes Licht raus. Und da fiel bei mir dann der Groschen. Da habe ich gedacht, was hast du dann gemacht? Diese ganzen Monate hast du das Falsche vor Augen gehabt und du weißt, dass, so geht's nicht. Ich wusste es ja eigentlich. Aber dieses ständige Fühlen, diese Todesnähe, tja, ich hatte diese Prüfung in dem Sinn nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Aber dann sagte ich so, jetzt verändern wir das. Ich habe es weggetan, habe gesagt, sofort weg. Kein Gedanke mehr an Tod, kein Gedanke mehr an Sterben. Jetzt werde ich nur noch das tun, was die Bibel sagt. Ich werde meinen Blick auf dich richten. Ich habe mir ein ganz neues Kopfkino gebaut. Ja? Den Vater habe ich auf dem Thron gesehen. Ganz kindlich habe ich das gemacht. Den Papa auf dem Thron gesehen. Ich in einer Entfernung davor. Es war noch ein Maschenzaun zwischen uns. Ich hatte ein Megafon. Ich habe ständig gerufen, hallo Papa, hallo, guck mal, ich bin hier, hier und so weiter. Dann habe ich die Bibelstellen gebracht. Dann habe ich noch ein Spruchband angelegt, was noch oben entlang lief. Glaub mir, das hilft. Ja, nach 3 Tagen war ich frei. Vollkommen wiederhergestellt. Da war auch nicht mal ein Krümel von irgendetwas Negativem in meinem Leben zu sehen. Tja, das ist es, wenn wir Gedanken gefangen nehmen. Wir entscheiden. Versteht ihr? Gott hätte mich auch einfach so heilen können, aber hätte ich die Lektion nicht gelernt. Und die war wichtig, damit da weiteres geistliches Wachstum kommen konnte. Also merkt euch, um aus Krankheitsnöten herauszukommen, müssen wir unser Gedankenleben verändern. Auch aus anderen Nöten, aus allen Nöten überhaupt. Das gilt nicht nur für Krankheit, aber da ganz besonders, weil das einen, wie ich schon sagte, sehr einnehmen kann, wenn man das alles fühlt und spürt. Erinnerungen sind eigentlich immer damit verbunden, wie den Gefühlen, die wir durchlebt haben. Das ist eine Einheit, das verbindet sich miteinander. Und die Emotionen sind in unserem Gehirn und als Kopie in unseren Körperzellen gespeichert, sogar in den Körperzellen. Das muss man sich mal vorstellen. Und während ich das schrieb, hat der Herr mich an etwas erinnert, das ich als kleines Kind erlebt hatte. Vielleicht war ich so ein Jahr alt, älter war ich sicherlich nicht. Ich bekam noch Fläschchen. Und meine Oma bekam immer von einer Nachbarin, die ihren Sohn in Amerika hatte, so ein wunderbares Babypulver geschickt. Denn 1945 gab es nur Haferflocken, zumindest in Aalbach, für die Fläschchen. Da gab es nichts anderes so. Und ich bekam dann immer diese tollen Fläschchen. Die schmeckten so gut. Und von Zeit zu Zeit war die Oma bereit, mir so ein halbes Teelöffelchen auf die Zunge zu schütten. Dann durfte ich das lutschen. Ich kann es sagen, wenn ein Kind im 7. Himmel sein kann, dann war ich das. Nur mit diesem bisschen Pulver. Aber dann vergingen 17, 18 Jahre. Und irgendwann bekam ich von jemandem eine Tafel Lindt-Schokolade geschenkt. Mache keine Reklame für Lindt. Man mag sie oder man mag sie nicht. Ja. Und ich nahm so ein Stückchen Schokolade in meinen Mund, auf die Zunge, und dann machte es wieder mal Bumm. Und ich dachte, was ist das dann? Guckte nochmal auf die Tafel, was ist denn das für eine Tafel? Ja, da war der gleiche Stoff drin wie in diesem Babyfläschchen. Der gleiche Geschmack. Überlegt euch das mal, meine Zunge hat den erkannt nach 18 Jahren. Als ich das Buch las und der Herr erinnerte mich an dieses Ereignis, da habe ich gedacht, da habe ich erst mal eine ganze Zeit lang nichts mehr machen können. Das hat mich sowas von verblüfft. Ja, wir essen etwas und dann wissen wir, ach, das hast du schon mal gegessen. Ja, oder das hat dir geschmeckt oder das willst du nicht mehr, das hat dir nicht geschmeckt. Und das kannst du nur tun, weil deine Zunge diese ganzen Dinge gespeichert hat. Ist sogar nicht so groß, die Zunge. Und wie viel hast du schon gegessen in deinem Leben? Sie schafft das trotzdem, das wieder hervorzuholen und dir zu sagen, ja, das war gut oder es war nicht gut. Unsere Gefühle sind so sehr real und verknüpfen unsere Gedanken mit der Reaktion in unserem Körper und in unserem Verstand. Das kann man nicht voneinander trennen. Das geht nicht. Und das sollte man wissen. Noch nach Jahren, nach vielen Jahrzehnten kannst du dich an einen Geschmack erinnern, wenn du etwas auf die Zunge nimmst, den du schon mal gegessen hast. Dann weißt du das. Aber das hat natürlich auch eine Kehrseite. Das war jetzt ein lustiges Ereignis, aber wenn wir gerade auf negative Gedanken zurückblicken, dann passiert auch etwas. Dann erleben wir plötzlich wieder diese frustrierende, traurige oder wütende oder zornige Reaktion. Die kommt mit diesen alten Gedanken, wenn sie nicht erneuert wurden. Versteht ihr? Als Zeugnis dürfen wir sie bringen. Aber wenn wir sie so ungewaschen, sag ich mal, herbeiholen, dann ist das nicht gut. Dann verselbstständigt sich das Ganze. Wisst ihr, sagen wir mal, ich habe mit dir, Aline, eine schlimme Situation gehabt. So, 10 Jahre später kommt jemand, sagt, ach, ich kenne auch die Aline. Ich sage, ja, die kenne ich auch, aber ja, ich habe mit ihr nichts Gutes erlebt. Und dann erzählst du das. Und während du das erzählst, kommt das ganze Spiel wieder hoch. Du empfindest wieder das, was du empfunden hast. Und wisst ihr, das müsst ihr euch jetzt gut merken. Für unser Gehirn ist das keine Wiederholung, die schon mal war und abgelegt wurde, sondern für unser Gehirn ist das ein ganz neues Erleben. So als würde das live passieren, als wären wir genau wieder in dem gleichen Konflikt drin. Versteht ihr? Und es schädigt euren Körper genau wieder so wie vor 10 Jahren der Schaden in meinen Körper hineinkam. Von dieser Sache. Also ich fand das, diese Erkenntnis fand ich ganz wichtig. Denn ich habe zum Beispiel auch Menschen, die ich kenne und die, wenn du sie nur anschaust, dann siehst du schon, was Sache ist. Und wenn ich sie treffe und dann kommen sie immer wieder auf einen Punkt zurück. Die sind irgendwann verletzt worden. Zum Beispiel auch meine Tante Elvira, von dem Bernd letztens gepredigt hat. Sie hat viele Verletzungen erfahren in ihrem Leben. Viele, wirklich. Aber sie hat mir jedes Mal, wenn wir sie besucht haben, mein Mann kann das bezeugen, hat sie das immer wieder beigeholt. Immer wieder erzählt. Und jedes Mal wurde sie ein Stückchen härter. Jedes Mal ein bisschen unversöhnlicher. Das macht es nämlich mit uns. Und ihr Körper war so krank. Oh, davon will ich gar nichts erzählen. Versteht ihr, was das für Auswirkungen auf uns hat? Ja. Hütet euch davor. Negative Gedanken, die ihr noch nicht unter die Vergebung gebracht habt, wo ihr noch nicht sauber vergebt habt, wo das auch in eurem Herzen ausgelöscht ist, dieser Groll und diese Enttäuschung und die Bitterkeit. Wenn das weg ist, dann dürft ihr davon erzählen. Ansonsten lasst es bleiben. Das ist wirklich ein guter Rat. Er wird euch schädigen. So, ihr denkt, der andere kriegt, du trinkst das Gift und der andere soll sterben, aber es ist nicht so. Gibt's auch diese Aussage. Ja? Du wirst dich schädigen. Und wenn du das nur lange genug tust, kann es dich auch dein Leben kosten. Also holt keine alten Gedanken hervor, die negativ sind. Und wenn ihr sie entdeckt, dass sie noch da sind, dann könnt ihr etwas damit tun. Dann könnt ihr dieses Gehirn reinigen von diesen Gedanken. Das ist nämlich das Ziel des Ganzen. Wir entscheiden, was wir denken. Entweder bringt uns das Freude, Frieden, Glück oder das Gegenteil. Und das muss ich euch ja nicht auflisten. Unsere Gedanken sind in der Lage, was unsere Gedanken können, ist ganz gewaltig. Veränderungen bis auf die Ebene der Gene vorzunehmen und können so Zellveränderungen bewirken. Wissenschaftler haben bewiesen, dass sich dadurch Krankheiten im Körper festsetzen können, wenn das Ganze negativ ist. Immer nur das Negative schadet uns. Frau Liff sagt, gesunde, nicht toxische Gedanken tragen dazu bei, ein positives Fundament in den neuralen Netzwerken des Verstandes zu entwickeln und hervorzubringen. Also wir können durch gute Gedanken, durch positives Denken so vieles für unseren Körper tun. Wiederherstellen, erneuern. Ja. Diese positiven Gedanken stärken positive Reaktionsketten. Denn wisst ihr, es ist alles miteinander verbunden in unserem Körper. Ein System mit dem anderen. Und ohne das geht es nicht. Sie setzen biochemische Botenstoffe, nämlich Hormone, aus der natürlichen Apotheke des Gehirns frei, wie Endorphine und Serotonin. Eingetaucht in diese positive Umgebung wird dein Verstand geschärft und deine physische und körperliche Gesundheit verbessert. Dazu gibt es auch eine Bibelstelle in Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und ein Lob verdient. Auf alles andere sollen wir gar nicht gucken und schon überhaupt nicht darüber reden. Eine wichtige Basis für die Erneuerung unserer Gedanken. Wir sollen nicht auf die Fehler und die Schwächen von anderen gucken. Das müssen wir lernen. Aber das macht nichts, das lernen wir, weil der Heilige Geist uns dabei hilft. Da braucht ihr keine Angst vor zu haben. Denn er wartet nur darauf, dass wir da Entscheidungen treffen, damit er uns in ein Leben hineinführen kann, das wirklich perfekt ist, soweit wir es zulassen. Ja, das ist das dreckige Dutzend. Will ich nur kurz darauf eingehen. Da gibt es 12 Bereiche und die sollten und müssen entgiftet werden. Dabei gibt es eine Reihenfolge und sie macht das ganz einfach und wunderschön. Im hinteren Teil des Buches kann man das nachlesen, wie man das ganz praktisch machen kann. Es werden ein paar Fragen gestellt, es wird ein Prozess durchlaufen und dann wirst du dieses ganze Ding los. Denn diese toxischen Gedanken, diese giftigen Gedanken können einfach hinweggefegt werden. Wir müssen sie nicht behalten. Wir müssen uns nicht da drin wälzen. Wir müssen sie nicht festhalten, denn sie werden uns nur schaden. Es ist schön zu wissen, dass unsere Gedanken diesen Stress einfach hinwegfegen können. Sie machen uns ruhiger und aus der Ruhe kommt die Kraft. Sie machen uns klüger, besonnener, hat gute Auswirkungen. Und was ganz wichtig ist, sie geben uns die Kontrolle über unsere Gefühle zurück. Die haben wir nämlich nicht, solange wir so toxisch angelegt sind. Wisst ihr, Gefühle können Berge in unserem Leben sein, aber wir können sie abtragen. Diese Berge sind nie gut. Sie hindern uns an dem, was Gott für uns hat. Sie bilden Blockaden in der geistlichen Welt. Dein Wachstum wird aufgehalten und so weiter und so fort. Wisst ihr, falsche Gedanken produzieren auch falsche Gefühle. Und wie ich schon sagte, es gibt eine Spirale nach unten. Die reißen uns ganz schön nach unten, falsche Gedanken. Durch Kritik, Lieblosigkeit, Ablehnung. Und was ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe, an mir selbst und auch an anderen, Rechtfertigung. Rechtfertigung ist ein ganz übles Ding. Das heißt ja schon in sich, du willst immer Recht haben. Vor allen Dingen, wenn dir jemand Unrecht tut. Für mich persönlich war das immer eines der schwierigsten Dinge. Am schwersten zu verkraften, dann still zu sein. Mein Sohn hat mich das im Anfang unseres Glaubenslebens mal gelehrt. Er kam mal und sagte, Mama, da hat jemand das und das von dir gesagt. Och, und ich wusste sofort, das war gelogen, das hat überhaupt nicht gestimmt. Und ich gleich losgelegt. Ah, stopp, hat er gesagt, Mama, stopp. Rechtfertige dich doch nicht. Boah, hab ich gedacht, was sagt der denn jetzt zu mir? Ich muss das doch richtig stellen. Nein, sagte Mama, musst du gar nicht. Lass es doch stehen. Lerne das, so etwas stehen zu lassen. Das sind so ganz schöne, harte Prüfungen, das muss ich ehrlich sagen. Wenn dir jemand Unrecht tut, dann einfach das Mäulchen zu halten und nichts zu sagen, dich nicht zu rechtfertigen. Jesus hat das auch getan. Er war uns ein gutes Vorbild dabei. Denn wenn wir uns rechtfertigen, dann nehmen wir dem Heiligen Geist die Möglichkeit, in und durch uns zu wirken. Wir nehmen ihm die Möglichkeit, aus dieser Situation im Sieg herauszugehen. Wir haben sie zwar dann überstanden, aber wir hatten keinen Sieg. Versteht ihr, was ich meine? Denn er will uns in die Demut hineinführen. Er will uns dahin führen, dass wir nicht mehr angreifbar sind durch unsere Gefühle. Das ist ein wichtiger Punkt und wir sollten im Jakobusbrief heißt er, freut euch über mancherlei Anfechtung. Und abermals sage ich euch, freut euch. Ja? Weil wir schon das Endergebnis vor Augen sehen sollen. Das meint er, ist damit gemeint. In Sprüche 23, Vers 7 heißt es denn auch, so wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. So wie wir denken, so sind wir. Wir können nicht die Gedanken von unserer Persönlichkeit hinwegnehmen, das funktioniert nicht. Deshalb müssen wir uns verändern, damit wir ein gutes Bild bekommen von uns selbst. Das ist wichtig, damit wir zufrieden sind auch mit uns, dass wir tun, was wir tun können auch. Die gute Nachricht ist, es ist möglich, unser Gedankenleben zu entgiften. Und der Schlüssel, was glaubt ihr, wer ist der Schlüssel dazu? Jesus ist immer die Basis von allem. Aber da gibt es noch einen Schlüssel und der sind wir selbst. Wir sind der Schlüssel, um dieses Gedankenleben zu erneuern, zu entgiften. Denn es ist sehr wohl möglich, einen emotional glücklichen und körperlichen, gesunden Lebensstil zu führen. Einfach dadurch, dass wir lernen, unser Gefühlsleben zu kontrollieren. Das ist die Basis dafür. Wenn wir das nicht lernen, bleiben wir in vielerlei Angewohnheiten stecken oder in Lebenssituationen werden blockiert. Es geht einfach nicht weiter. Solltest du in sowas erleben, dann überdenk mal das Ganze, was du heute Morgen hier hörst. Stress. Ein Wort, das man heute in unserer Zeit sehr oft hört. Viele Menschen haben wirklich ein Problem auf dieser Ebene, weil es ist das Resultat von toxischen und giftigen Gedanken. Gemeint ist hier eine medizinische Definition für massive Belastung unserer Körpersysteme, einschließlich unseres Gehirns. Was bewirkt denn der Stress? Wenn du unter extremem Stress leidest, überschwemmen chemische Substanzen deinen Körper und führen zu spürbaren und körperlichen Auswirkungen, die durch intensive Gefühle verursacht werden. Wieder Gefühle. Wenn solche Gefühle zum Beispiel Wut, Angst, Sorge oder Bitterkeit sind, wird der Stress langfristig gesehen in verheerender Weise sich auf deine Gesundheit auswirken. Stresshormone können zu der Sorte von Gästen werden, die es nicht mitbekommen, wenn sie nicht mehr erwünscht sind. Wenn sie bleiben, weil dein System durch toxisches, giftiges Denken in eine Schieflage geraten ist, werden sie sich im Endeffekt in die tiefsten Winkel deines Verstandes vergraben und somit förmlich zu einem Teil von dir werden. Oh, hab ich gedacht, das ist übel. Und denkt mal an Menschen in eurer Umgebung. Es gibt Leute, die sind nie gut drauf. Wenn die nur an dir vorbeigehen, dann siehst du schon die Bitterkeit in dem Gesicht des Menschen. Da ist Erlebtes, Negatives, manchmal sogar reicht bis zur Kinderzeit zurück, bis zur Kindheit. Es hat sich alles angesammelt. Davon ist nicht ein Teil verloren gegangen. Es befindet sich alles da oben drin und die Auswirkungen in ihren Körpern. Vergrabene Gefühle der Wut, Angst, Sorge und Bitterkeit erschaffen vulkanartige Gebilde in deinem Körper. Ich habe auch so gedacht, vergrabene Gefühle. Wisst ihr, dass wir manches Mal wirklich sowas vergraben? Wir schweigen es tot. Wir wollen uns damit nicht mehr konfrontiert sehen. Wir stecken den Kopf in den Sand. Ganz schnell passiert. Wenn du verletzte Gefühle in dich aufnimmst, gibst du einem brodelnden Mix aus Wut, Feindseligkeit und Verbitterung einen Nährboden zum Wachsen. Sie werden ein Teil von uns. Und wisst ihr, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Das ist der Grund, warum Feindseligkeit und Zorn ganz oben auf der Liste der toxischen und giftigen Gefühle sind. Weil sie in der Lage sind, psychische und körperliche Krankheiten hervorzubringen. Das eine verknüpft sich, ohne dass wir Einfluss darauf hätten, mit dem anderen. Man hat auch zwei Dinge erkannt, die für das Überleben unseres Körpers wirklich wichtig sind. Das ist einmal Schutz und es ist einmal Wachstum. Beide werden vom Gehirn und von dem Nervensystem kontrolliert. Wachstum ist eindeutig, klar. Jeden Tag erneuern sich bei uns viele Millionen Körperzellen. Ja, die Darmschlammhaut wird alle 72 Stunden völlig erneuert und so weiter und so fort. Das ist Arbeit für den Körper. Der Schutz, da sieht es anders aus. Da gibt es zwei Systeme. Das ist einmal ein Immunsystem, unser normales Immunsystem, und ein HPA, die HPA-Achse. Wenn wir ein toxisches Gedankenleben haben, werden die Wachstums- und Schutzgedanken auch in Widerstreit geraten. Das hat wiederum Einfluss auf unseren Körper. Man kann nämlich nicht beides gleichzeitig haben, das geht nicht. Unser Körper ist immer auf das eine oder ist auf das andere fixiert. Stress bewirkt immer, dass die falsche Menge chemischer Substanzen freigesetzt wird. Die breiten sich dann im Körper aus und die bewirken, ja, dass die DNA unser Immunsystem verfälscht. Und wisst ihr, wenn wir zum Beispiel Krebs bekommen oder eine schwere Krankheit, dann ist unser Immunsystem überhaupt nicht mehr in der Lage, wenn dieser Widerstreit vorliegt, richtig agieren zu können. Das heißt nicht, dass jede Krebserkrankung durch Stress ausgelöst wird. Aber das hat diese Auswirkung dann. Stress lässt zum Beispiel den Cortisolspiegel ansteigen. Da kommen manchmal so, wie man hört, bei Prüfungen Filmrisse. Du weißt auf einmal nichts mehr, hast viel gelernt und, und. Wenn die Situation herum ist, dann legt dieser Pegel sich wieder. Aber er kann uns zu schaffen machen. Wisst ihr, die Bibel sagt ja nicht umsonst, wir sollen uns keine Sorgen machen. Deshalb hat es mich so sehr gefreut, dass das, was die Frau hier schreibt, die Frau Dr. Leaf, mit der Schrift in Übereinstimmung ist. Genau das möchte Gott für uns, dass wir einen gesunden, stressfreien, glücklichen Körper haben. Ja, ein gesundes Denken. Jo. Wir können unser Gehirn wirklich neu anschalten, nachdem es von diesen toxischen, giftigen Gedanken gereinigt wurde. Ja, toll. Wisst ihr, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Gefühle sind oft so stark negativer Art in uns und brechen immer wieder aus. Das will keiner. Aber wenn es passiert ist, ist es passiert. Da muss man wieder sehen, dass man das wieder reinigt. Also wenn es erstmal hinweggefegt ist und wir haben diese Reinigung erlebt, dann können wir sehr gut Acht geben auf die Gedanken, die da hineinkommen. Auch jetzt schon. Wenn man weiß, was Gedanken in unserem Körper bewerkstelligen, dann wäre man ja dumm, wenn man das nicht tun würde. Ja, kontrolliert sie. Ihr seid der Herr über eure Gedanken. Und wer, ich glaube nicht, dass hier jemand sitzt, der sagt, ich habe nur gute, gesunde, reine Gedanken. Jesus konnte das sagen. Aber ich glaube, er ist auch der Einzige. Wir haben aber die Möglichkeit, jeden unguten Gedanken gefangen zu nehmen. Steht es auch so geschrieben, in den Gehorsam unter Jesus. Das können wir. Wir müssen nicht zulassen, dass sie da oben Nester bauen. Ja, dass sie sich vergraben in die hintersten Winkelchen und wir keinen Zugang mehr haben. Oder das gar nicht entdecken oder gar nicht wissen. Merken wir uns einfach, Stress ist schädlich. Er wird schädlich, wenn er durch negative Gefühle ausgelöst wird. Es gibt da einen guten Stress. Der schadet uns nicht, wenn wir kreativ sind, wenn wir gute Ideen haben und Planungen machen, die gut und positiv ist. Ist das okay? Aber der andere Stress ist nicht immer der Stress damit gemeint, wenn wir zu viel Arbeit haben. Versteht ihr? Das ist nochmal eine andere Form von Stress. Hier geht es um einen Stress, der vom Gehirn ausgelöst wird und der unseren Körper in Krankheit bringt. Giftiger Stress in unserem Leben wird meist von Angst angetrieben. Das ist ein böses Ding. Die Forschung hat gezeigt, dass Angst mehr als 1400 bisher bekannte körperliche und chemische Reaktionen auslöst, die sehr ungute Auswirkungen haben. Angst. Wisst ihr, früher habe ich mal von jemandem gehört, ach, wenn die Angst an meine Tür klopft und will herein, dann sage ich schon besetzt, Jesus wohnt schon hier. Ist vielleicht einfach ausgedrückt. Nein, so einfach ist es nicht. Das ist richtig. Sondern die Angst muss man ganz gezielt bekämpfen. Es nützt dir auch nichts. Du hast das Wort Gottes. Du solltest es auch immer greifbar haben. Wenn du in einem Raum bist und in der hintersten Ecke steht dein Schwert und es klopft jemand an der Tür und du machst auf und dann wusch, sticht dir einer ins Herz. Zum Beispiel. Du hast noch keine Möglichkeit. Du hast nicht dein Schwert dabei. Du kannst dich nicht wehren. Du kriegst also so manches ab, wenn du das Wort Gottes versäumst und vernachlässigst. Es gibt wichtige Bibelstellen, die sollte man auswendig können, damit man die im Augenblick in der Gefahr sofort auf den Lippen hat und sich sofort wehren kann. Angst ist ein unguter Begleiter. Auf seinem Weg greift der Stress verschiedene Organe und Systeme an. Bei dem einen das, bei dem anderen wird es was anderes sein. Es ist unterschiedlich. Keiner kann das vorhersagen, keiner weiß das auch. Du spürst nur die Auswirkungen, wenn du krank wirst. Ja. Frau Lief sagt, es gibt 3 Stresslevel. Da gehe ich aber auch jetzt nicht drauf ein. Wie gesagt, lest das Buch, dann wisst ihr es. Um dem entgegenwirken, und das müssen wir müssen dem entgegenwirken, zum Beispiel Unvergebenheit, verdrängte Unvergebenheit. Früher habe ich immer gesagt, jo, ich vergebe dem das, aber vergessen werde ich das nicht. Hatte ich vergeben? Nein. War so weit weg von der Vergebung wie auch vorher, wenn ich es nicht gesagt hätte. Das geht nicht. Wenn wir vergeben, dann vergeben wir. Dann holen wir es nicht wieder bei. Weder in Gedanken noch in Worten. Das ist ganz wichtig. Anderen zu vergeben, vor allen Dingen nach uns selbst. Wir müssen nach uns vergeben. Es geht nicht, dass wir anderen vergeben, aber uns selbstständig alles übel nehmen. Ich schaffe das nie. Oh, der Herr ist so enttäuscht von mir und bla bla bla. Wie oft habe ich das in den 30 Jahren gehört? Habe ich immer gesagt, sei doch dankbar, sei doch froh, dass du es überhaupt erkennst. Es ist ein Grund, wirklich Danke zu sagen für jedes, was wir erkennen, was nicht gut ist. Denn dann können wir es doch verändern. Dann können wir das noch neu machen. Es gibt nichts, worüber ihr euch anklagen müsstet. Selbstanklage ist ein ganz böses Ding auch. Lasst das nicht zu in eurem Leben. Ich sage immer meinen Zellkindern, wenn sowas ist, schmeißt es nach hinten. Hinter euch ist viel Platz, ihr geht nach vorne, guckt auf Jesus und kümmert euch nicht mehr um das, was ihr da hinten abgelegt habt. Weg. Weg damit. Keine Selbstanklage. Das ist wirklich so, als hättet ihr den Helm des Heils auf dem Kopf, wärt aber ansonsten nackig. Ja, mal ganz brutal ausgedrückt. Da kann euch jeder verletzen, jeder kann euch was tun. Dann fehlt so vieles, wenn wir Selbstanklage üben. Die ist nicht gewollt und die darf auch nicht sein. Unsere Gedanken üben auch zum Beispiel einen direkten Einfluss auf Herz und Kreislauf aus. Das ist besonders aufs Herz. Unser Herz ist ein ganz besonderes Ding. Ja, da liegt mir noch so viel Zeit. Ja, so viel Zeit. Ich kann noch ein bisschen lesen. Es ist wie ein zweites Gehirn, sagt Frau Lief. Nicht nur eine Pumpe. Es hat ein eigenes, unabhängiges Nervensystem. Deshalb sagt man auch, das Herz hat ein Gehirn. Und dieses Herz steht da in Verbindung mit unseren Gedanken. Im Grunde agiert das Gehirn mit deinem Herzen wie eine Art Kontrollstation für all die Emotionen, die durch die Freisetzung der chemischen Substanzen infolge deiner Gedanken entstehen. Es erweist sich als eine wahrhaft intelligente Kraft hinter den intuitiven Gedanken und Gefühlen, die du durchlebst. Das Herz produziert auch einen wichtigen biochemischen Botenstoff. Das ist ein Peptid, nennt man ANF. Dies ist das Gleichgewichtsorgan, das viele der Gehirnfunktionen reguliert und unser Verhalten motiviert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die neurologische Sensibilität des Herzens deuten darauf hin, dass es Kommunikationswege zwischen dem Gehirn und dem Herzen gibt, die die Richtigkeit und Integrität, die Unversehrtheit deines Gedankenlebens überprüfen. Die Realität ist, dass sich dein Herz in ständiger Kommunikation mit deinem Gehirn und dem Rest deines Körpers befindet. Deshalb kann man auch verstehen, wenn es heißt, es beschwert mich etwas, mein Herz ist beschwert. Negative Gedanken, die du denkst, haben auch Einfluss auf dein Herz. Das kann nicht voneinander getrennt werden. Und das Herz ist ein ganz sensibles Organ und ein ganz wichtiges auch. Ja, ja, wir sind eigentlich am Ende der Predigt. Ich möchte nur noch mal so ein paar Gedanken jetzt weitergeben. So ein bisschen eine Wiederholung. Unsere Gedanken, so haben wir hoffentlich erkannt, haben die Macht, uns krank zu machen, sind aber auch in der Lage, uns in Ruhe, in Besonnenheit und in Frieden hineinzubringen. Wir sollten sie buchstäblich einfangen, bevor sie ein Teil von dem werden, was wir sind. Ich habe erlebt, dass Menschen, die sich bekehrt haben, einmal kam eine Frau, die hat sie am Telefon, hat dieses Übergabegebet mit mir gesprochen. Und dann besuchte sie mich. Sie kam, ich machte ihr die Türe auf, die guckte mich an und ich habe gedacht, oh, wer ist das dann? Die hatte ganz andere Augen. Die haben gestrahlt. Die hatten sogar ein bisschen eine andere Farbe. Wow, habe ich gedacht. Was für Auswirkungen das manchmal hat. So eine Bekehrung. Also, wie gesagt, so sieht man aber auch, wenn eine andere Herrschaft hat. Glaube ich schon, dass man das in manchen Gesichtern auch sehen kann. Wir sollten diese Gedanken buchstäblich einfangen. Das ist ganz wichtig. Vergesst das nicht. Lasst sie nicht zu. Lasst sie nicht in euren Kopf hinein. Wenn wir nämlich unser Gedankenleben entgiften, geschieht das durch eine physikalische Veränderung. Die löst Ketten, die von unserer Psyche uns oft aufgezwungen wurden. Brauchen wir nicht. Wir sammeln diese Gedanken wirklich ein. Das Ziel ist letzten Endes, unsere Gedanken in Übereinstimmung mit der Schrift zu bringen. Wisst ihr, wir sollten von uns so denken, wie Gott von uns denkt. Und das ist immer absolut positiv. Da ist nichts Negatives, da ist keine Anklage drin. Da ist nur Gnade. Wir müssen also vergeben, auch uns selbst. Da kommt es wieder, dieses Vergeben. Den Schmerz der Vergangenheit und des unguten Erlebens sollten wir zurücklassen. Da sollten wir wirklich die Hände von wegnehmen. Die sollten wir nicht mehr beihaben. Holen, sondern einfach da hineingehen, dass wir das glauben, was Gott über uns sagt. Sorge, wenn sie kommt, kannst du sie stoppen. Du musst sie nicht annehmen. Wenn du sagst, ich habe Angst, dann hast du sie angenommen. Tu das nicht. Gib der Angst nicht so viel Rechte über dir, über dich. Lass das nicht zu. Das ist deine Entscheidung. Wenn sie kommt, du kannst sie stoppen. Es gibt ganz viele wunderbare Sorget euch nicht Bibelstellen. Wenn man dazu neigt, öfter mal Angst zu haben, dann holt man sich die raus, liest sie, schreibt sie auf und lernt sie auswendig. Zumindest habe ich das so gemacht. Das muss keiner machen, aber das war immer sehr gut. Ich hatte immer sofort die passende Bibelstelle bei der Hand und konnte sofort damit kämpfen. Denn dieses Schwert, was wir bekommen haben in der Hand, ist nicht dazu gedacht, dass es in der Scheide bleibt und in der Ecke steht, sondern damit ihr es gebraucht. Das ist was ganz Kostbares. Nur weil wir nicht sehen, was passiert, wenn wir mit diesem Schwert agieren, nehmen manche Leute es nicht in die Hand, manche Christen. Emotionen, also Gefühle und Gedanken greifen ineinander und sind auch nicht voneinander zu trennen. Wir können das nicht trennen. Das geht nicht. Aber Fakt ist, dass jede Immunzelle unseres Körpers jede Information von Sorge oder Depression wahrnimmt und speichert. Und letzte Bibelstelle, Seite 126. Es gibt nur zwei Arten von Emotionen und das sollte man sich wirklich auch merken. Es gibt nur Liebe und Furcht. Jeder hat ihre eigene Anatomie und Physiologie. Alle anderen Emotionen sind Varianten dieser beiden Emotionen. Dem Liebeszweig entstammen Emotionen wie Freude, Vertrauen, Fürsorge, Frieden, Zufriedenheit, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Auf Furcht basierende Emotionen sind beispielsweise Bitterkeit, Ärger, Hass, Zorn, Angst, Schuld, Scham, Unzulänglichkeit, Depression und Verwirrung. Also wenn wir wissen, es gibt wirklich nur zwei Sorten von Emotionen, Liebe und Furcht, dann entscheiden wir. Gott sagt, ich lege euch vor Tod und Leben. Wir wählen. So wählt doch das Leben, damit es euch gut geht und auch den Nachkommen noch. Ihr habt die Möglichkeit. Ihr könnt wählen. Und ich möchte jetzt eigentlich diese Predigt nicht abschließen. Es gäbe noch eine ganze Menge zu sagen, aber ich habe das ein bisschen abgekürzt. Aber ich wollte einfach euch die Möglichkeit bieten. Ihr habt gehört, wie wichtig es ist, unsere Gedanken zu entgiften, unsere Gedanken zu erneuern, ein neues Fundament in unseren Kopf hineinzulegen. Ich würde sagen, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe auch schon einmal negative Gedanken, aber ich will sie loswerden, dann steht doch bitte auf. Ich werde mit euch ein kurzes, knackiges Gebet sprechen. Ihr macht euch einfach mit dem eins, was ich sage. Und dann schauen wir mal, was Gott macht. Schließt eure Augen bitte. Konzentriert euch auf das, was ich sage und bringt es nochmal von Herzen dem Herrn. Herr Jesus, ihr braucht es nicht nachzubeten. Ich bete es euch vor und ihr macht euch mit dem, was ich sage, einfach eins. Herr Jesus, du siehst, wir stehen alle vor dir, Herr. Wir haben erkannt, dass unser Gedankenleben erneuert werden muss. Wir wollen unsere Gedanken entgiften. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Aber wir können das nicht ohne deine Hilfe. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben und ich wende mich direkt an dich, Heiliger Geist. Wir haben heute ein so schönes Lied gesungen. Du bist unser Lehrer, unser Helfer, unser Beistand. Du bist es, der uns hineinbringt in neues Denken, der uns hilft, eine neue Basis in unserem Gehirn zu schaffen von guten Gedanken, die Gutes für unseren Körper und für unser ganzes Leben bewirken. Deshalb bringen wir dir die Entscheidung, zu erneuern, was zu erneuern ist. Und wir danken dir dafür, dass du uns dabei hilfst. Du weißt, wir brauchen in allem deine Hilfe und wir wollen auch von dir abhängig sein. Und wir sagen dir jetzt danke dafür, dass ab heute etwas ganz Neues in unserem Denken beginnt. Dass du uns eine rote Warnlampe gibst für alle negativen Gedanken, die sich zeigen oder die hineinwollen in unseren Verstand, in unser Gehirn. dass wir da schon eine Blockade setzen können und sagen, da denke ich nicht weiter drüber nach. Das tue ich weg. Was sagt die Bibel dazu? Hilf uns dabei, Heiliger Geist. Das ist wichtig, das brauchen wir. Denn es könnte ein wundervoller Neuanfang heute sein. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Ehre sei dir und Preis, Herr. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wisst ihr, vor 2000 Jahren lief ein Mann über diese Erde, von dem man sagt, er hatte keine Sünde. Er war völlig ohne Schuld. Und doch, obwohl dieser Mann, so lange wie er über diese Erde lief, nur Gutes getan hat, nagelte man ihn an ein Kreuz. Aber er wurde nicht mit Gewalt dorthin gebracht, sondern er ging freiwillig an dieses Kreuz. Aus purer Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Er starb dort am Kreuz. Und weil er rein war, konnte er all unsere Schuld auf sich nehmen. So wie im Alten Testament mussten die Lämmer, die dort geopfert wurden, auch rein sein. Makellos. Und er war makellos. Er trug unsere Strafe, nahm sie auf sich. Er trug auch unsere Krankheiten, denn er war auch ein ganz gesunder Mann. Er hatte nie eine Krankheit. Wir lesen von keiner Krankheit. Deshalb konnte er auch all unsere Krankheiten auf seinen Körper laden. Er hat Unglaubliches getan. Es gibt einfach keine Worte, wie man das würdigen und wie man das beschreiben könnte, so wie er es verdienen würde. Er wurde an das Kreuz genagelt und links und rechts standen noch zwei Kreuze. An dem einen hing ein Mann, der sagte, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Er hat ihn gesehen als der, der er war. Auf der anderen Seite starb ein Mann, völlig ohne Glauben und ohne die Möglichkeit zu nutzen, doch in den Himmel zu kommen. Und wisst ihr, dieses Ja und dieses Nein, das zieht sich seit über 2000 Jahren über die ganze Erde. Es gibt kein Jein, es gibt kein Mittelding. Es gibt nur ein Ja zu Jesus und es gibt ein Nein. Und wir schließen die Gottesdienste von uns hier im Christuszentrum nie ab, ohne jedem Menschen die Gelegenheit zu geben, ein Ja zu Jesus zu sagen. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht hast du schon von ihm gehört. Oder auch Livestream-Zuhörer oder Menschen, die diese Kassette vielleicht mal hören. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß, Jesus ist an Weihnachten geboren und am Ostern gestorben, das weiß ich alles. Das reicht aber nicht, damit man in den Himmel kommt. Die Errettung, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist keine Pauschalität. Die ist nicht so angelegt, dass jeder auch wundervoll errettet wird, sondern nur der, der bereit ist, diese Vergebung ganz persönlich für mich, für sich selbst in Anspruch zu nehmen, der ist gerettet. Der bringt Jesus seine Sünde, seine Schuld und empfängt dafür ein neues Leben. Und die Möglichkeit möchte ich euch jetzt geben. Hier und auch für die Livestream-Zuhörer. Ich bitte euch, steht noch einmal auf. Schließt wieder bitte eure Augen und sprecht mir nach. Lieber Herr Jesus, ich habe erkannt, dass du meine Sünde und Schuld am Kreuz getragen hast. Ich will dir dafür danken, dass du das getan hast. So bitte ich dich, komm in mein Leben. Und sei der Herr in meinem Leben. Ich bringe dir, Herr, mein Herz. Es soll deine Wohnstätte sein, du sollst darin wohnen. Und ich freue mich darauf, meinen zukünftigen Weg mit dir zu gehen. Ehre sei dir. Und Dank. Amen. Hat jemand heute vielleicht zum allerersten Mal dieses Gebet gesprochen? Dann sag's mir doch mal kurz mit einem. Nein, alle gläubig, wundervoll. Und wenn am Livestream jemand sagt, okay, ich habe dieses Gebet jetzt mitgesprochen, dann melde dich doch einfach über CCLM, Pastor CCLM, wie ist die? Pastor@cclm.de. Ja, wir kriegen noch ein kleines Geschenk zugeschickt und wir freuen uns, wenn wir von Ihnen etwas hören. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.